Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 17 bis 24. Epheser Kapitel 4, die Verse 17 bis 24. Wir machen weiter in unserer Reihe durch den Epheserbrief und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die meisten Gegenstände, die funktionieren nur richtig, wenn wir sie richtig verwenden. Richtig verwenden, das bedeutet, sie mit dem Zweck einzusetzen, für den sie geschaffen sind oder gemacht sind. Ja, zum Beispiel, wenn wir einen Nagel haben. Ein Nagel ist dazu da, mit einem Hammer in irgendwas reingeschlagen zu werden, um dort irgendwas zu befestigen. Oder wenn wir eine Nadel nehmen. Eine Nadel ist dafür da, um einen Faden in ein Stück Stoff zu bekommen, um zum Beispiel einen Knopf anzunähen oder was auch immer. Würde ich jetzt versuchen, mit einem Nagel einen Knopf anzunähen oder ein Bild mit einer Nadel an die Wand zu hängen, dann würde ich sehr wahrscheinlich bei dem Versuch scheitern. Warum? Ganz einfach deshalb, weil Nadeln und Nägel für andere Dinge gemacht sind. Sie haben einen anderen Zweck, eine andere Zielsetzung, eine andere Bestimmung. Und so ähnlich ist es auch bei uns Menschen. Gott hat uns mit einem Ziel geschaffen. Und dieses Ziel, für das Gott uns geschaffen hat, das nennt die Bibel ganz am Anfang das Bild Gottes. Dort lernen wir ganz am Anfang des ersten Buches Mose, dass Gott uns Menschen in seinem Bild, also im Bild Gottes, geschaffen hat. Es bedeutet, dass er uns so geschaffen hat, dass wir miteinander reden können, dass wir mit ihm reden können. Es bedeutet, dass Gott uns ausgerüstet hat mit Fähigkeiten, damit wir in seinem Auftrag über diese Schöpfung herrschen können. Und es bedeutet auch, dass er uns heilig und gerecht erschaffen hat. Das heißt, völlig ohne Sünde, damit wir mit ihm, dem heiligen und gerechten, dreieinigen Gott, Gemeinschaft haben können und darin unsere Erfüllung finden, darin unseren Sinn finden. Und wenn wir uns die ersten Seiten der Bibel anschauen, dann sehen wir das. Adam und Eva genossen diese Gemeinschaft mit vollen Zügen im Paradies. Sie hatten Gemeinschaft mit dem Besten, mit dem schönsten Wesen, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Sie waren direkt an der Quelle der Freude. Es gab nichts in ihrem Leben, wonach sie sich gesehnt haben und was nicht erfüllt worden wäre. Aber dann kam der schwarzeste Tag, der schwärzeste Tag der Weltgeschichte. Adam und Eva rebellierten gegen Gott. Und die wunderschöne Gemeinschaft, die am Anfang da war, die war zerstört. Die Menschen waren nicht mehr heilig, sie waren nicht mehr gerecht. Sie konnten nicht mehr mit Gott in Gemeinschaft leben. Und damit war dieses Bild Gottes, in dem sie geschaffen waren, ruiniert. Und seitdem sind wir Menschen von Gott getrennt und Gott ist zornig auf uns. Und dieses ruinierte, dieses von Gott getrennte Ebenbild, was wir als Menschen ohne Gott tragen, das nennt die Bibel auch gerade hier in unserem Abschnitt in Epheser 4 den alten Menschen. Ja, als alte Menschen irren die Menschen durch ihr Leben und suchen verzweifelt nach irgendetwas, was diese Leere in ihnen füllen kann, weil sie jetzt eben nicht mehr so leben oder nach dem leben, wofür sie geschaffen worden sind. Ja, wenn ihr versucht, ein großes, schweres Bild mit einer Nadel an die Wand zu hängen, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich scheitern. Dafür sind Nadeln nicht da, um große, schwere Dinge an die Wand zu hängen. Aber wenn ihr das versucht, ist das der Nadel wahrscheinlich völlig egal. Also die bricht vielleicht bei dem Projekt durch, ich weiß es nicht. Aber der Nadel ist es egal, die hat nämlich kein Bewusstsein. Aber wir Menschen haben ein Bewusstsein. Wir wissen tief in unserem Herzen, dass wir zu mehr geschaffen sind, als einfach nur da zu sein. Und seit dem Sündenfall, seitdem das Ebenbild Gottes in uns ruiniert ist, suchen wir Menschen alle nach diesem Meer, nach dem berühmten Sinn des Lebens. Aber Menschen, die Gott nicht kennen, alte Menschen, wie Paulus sie hier nennt, die suchen nach diesem Etwas, nach diesem Meer überall. Nur nicht da, wo es zu finden ist. Und die Lösung für diese innere Leere, die liegt nicht in einer Reihe Regeln oder Prinzipien, die du befolgen sollst. Und wenn du das möglichst gut machst, dann wird das schon und du wirst den Sinn deines Lebens finden. Was du brauchst, ist eine viel tiefere Veränderung. Eine grundsätzliche Richtungsänderung. Paulus sagt in unserem Leben, dass Menschen von alten Menschen zu neuen Menschen werden müssen. Und dass Menschen danach auch ganz praktisch als neue Menschen leben sollen. Paulus sagt, nur so werden sie mit der Zielrichtung ihr Leben führen, für die sie geschaffen sind. Mein Thema für heute Morgen ist, lebe nicht mehr als alter Mensch. Und ich habe 3 Punkte. Erstens, weil du den neuen Menschen nötig hast, die Verse 17 bis 19. Zweitens, weil du den neuen Menschen kennengelernt hast, die Verse 20 und 21. Und drittens, weil du den neuen Menschen angezogen hast, die Verse 22 bis 24. Lebe nicht mehr als alter Mensch, weil du den neuen Menschen nötig hast, weil du den neuen Menschen kennengelernt hast und weil du den neuen Menschen angezogen hast. Ein erster Punkt, lebe nicht mehr als alter Mensch, weil du den neuen Menschen nötig hast. Paulus beginnt diesen Abschnitt hier in Epheser 4 mit einer ganz klaren Aufforderung. Er fordert dich auf, dein altes Leben hinter dir zu lassen. Vers 17, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln. Und anschließend erklärt er, wie das alte Leben, das Leben eines Nichtchristen aussieht. Ja, wenn wir in Vers 17 weiterlesen, dort steht, sie wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und dann Vers 18, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. In unserem Abschnitt benutzt Paulus eine ganze Reihe von Ausdrücken, um das Leben eines Nichtchristen zu beschreiben. Und ich denke, wir können diese Ausdrücke als eine Treppe sehen, die 4 Stufen hat und die nach unten in den Untergang führt. Die erste Treppenstufe ist das verhärtete Herz. Wir sehen das am Ende von Vers 18. Ja, wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie fast immer nicht den Sitz unserer romantischen Gefühle, so wie wir heute Herz oft verstehen, sondern die Bibel meint, wenn sie von unserem Herzen spricht, von der Schaltzentrale unseres Seins. Wir könnten auch sagen von unserem Ich. Unser Herz bestimmt, was wir wollen, was wir fühlen, wovon wir überzeugt sind und was wir gut finden. Und Paulus sagt, dieses Herz, diese Schaltzentrale ist bei Menschen, die nicht Gottes Kinder sind, verhärtet. Sie wollen nicht, dass es einen Gott gibt, weil sie ihr eigener Herr und König sein wollen. Das ist die erste Stufe. Es führt zur zweiten Stufe. Es ist dann das verfinsterte Denken. Ja, weil diese Menschen ein verhärtetes Herz haben, fangen sie an, in die falsche Richtung zu denken. Ja, sie fangen zum Beispiel an zu glauben, dass diese wunderschöne, fein abgestimmte Schöpfung ein Produkt des Zufalls ist. Und Paulus hat gleich 3 Ausdrücke für diese Art zu denken. In Vers 17 sagt er am Ende Nichtigkeit des Sinnes. In Vers 18 nennt er es den verfinsterten Verstand am Anfang und später in Vers 18 nennt er es die Unwissenheit, die in ihnen ist. Das ist die zweite Treppenstufe. Die dritte Treppenstufe auf dem Weg in den Abgrund ist, dass sie dann weit weg sind vom Leben Gottes. Ja, in Vers 18 lesen wir in der Mitte, sie sind entfremdet dem Leben Gottes. Ja, dadurch, dass sie dieses verfinsterte Herz haben und dadurch, dass sie diesen verfinsterten Verstand haben, entfernen sie sich immer weiter von Gott und Gott entfernt sich von ihnen. Und weil sie immer weiter weg sind von der Quelle alles Guten und alles Richtigen, wird ihr Leben immer mehr ausgerichtet an Prinzipien und Gesetzen, die gegen Gottes gute Gebote laufen. Und das führt schließlich viertens zur vierten Treppenstufe, die in den Abgrund führt, ein praktisches Leben gegen Gott. Vers 19, die nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ja, es ist so, dass irgendwann das Gewissen abstumpft und irgendwann hat so ein Mensch keine Skrupel mehr zu sündigen und zwar in allen Bereichen des Lebens. Paulus stellt uns hier diese Treppe dar mit vier Stufen. Das verhärtete Herz, das verfinsterte Denken, das Leben ohne Gott und dann ein praktisches Leben gegen Gott. Wenn ich das jetzt als vier Stufen dargestellt habe, dann will ich nicht sagen, dass die automatisch immer aufeinander folgen und nicht auch mal eins vor dem anderen sein kann oder die nebeneinander existieren können, sondern ich möchte euch einfach eine Hilfe auf den Weg geben, um das ein bisschen zu sortieren, diese vielen Begriffe, die Paulus hier verwendet. Und dass wir ein Bild vor Augen haben, wie dieser Weg in den Abgrund eines Lebens ohne Gott aussieht. Ja, Menschen, die Gott nicht kennen, und das sagt Paulus hier, die sind ruinierte Ebenbilder Gottes auf dem Weg, diese Treppe nach unten. Vielleicht sagst du dir jetzt, okay, das klingt gut. Und ich kenne tatsächlich Menschen auf meiner Arbeit oder in der Schule oder aus dem Geschichtsbuch, die sind und oder die waren genauso, wie Paulus das hier beschreibt. Ja, so Menschen, wo wir von vornherein sagen würden, die sind wirklich böse, die sind wirklich gemein. Und wir würden sagen, die Bibel trifft mit ihrer Beschreibung bei diesen Leuten den Nagel voll auf den Kopf. Aber vielleicht sagst du dir auch, ich kenne auch viele andere. Ja, es sind Menschen, die sind keine Christen. Es sind Leute vielleicht aus meiner Familie, es sind vielleicht Freunde von mir, die kennen Jesus nicht und ich finde das wirklich schade. Aber so wie Paulus das hier darstellt, so sind sie nicht. Und vielleicht sagst du dir sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, kenne ich viele Nichtchristen, die sind angenehmere Zeitgenossen als viele Christen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich kann das gut verstehen. Aber ich glaube, wir müssen eine Sache bedenken oder eine Sache sehen. Und dazu möchte ich euch ein ungewöhnliches Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Bilder angeschaut habt von jungen Embryos. Einerseits von Menschen und andererseits von irgendwelchen Säugetieren. Und wenn man sich die anguckt in einem ganz frühen Stadium, in die erst wenige Wochen alt sind, dann fällt einem auf, dass sie sehr, sehr ähnlich aussehen. Zwischen so einem Säugetier-Embryo und einem menschlichen Embryo sieht man anfangs sehr, sehr wenig Unterschiede. Und erst im Verlauf der Schwangerschaft sieht man dann mehr und mehr, in welche Richtung es geht, ob es eben ein Mensch wird oder irgendein Säugetier. Aber wisst ihr, was das Entscheidende ist? Schon in diesem ganz frühen Stadium, wenn die beiden Embryos noch fast gleich aussehen, sind schon alle Anlagen in diesen Embryos vorhanden, in welche Richtung es gehen wird. Ob es ein Mensch wird oder ob es eben ein Säugetier wird. Durch die Gene, durch die Anlagen, die Gott in diesen Embryo gelegt hat, ist das quasi schon vorherbestimmt. Diese beiden Embryonen sehen sich sehr ähnlich und doch sind völlig unterschiedliche Wege für sie vorgezeichnet. Und ich glaube, ähnlich ist es mit der Lebensrichtung von uns Menschen. Vielleicht gleichen viele Menschen diesen beiden Embryonen. Das Leben eines Christen und das Leben eines Nichtchristen mag in dieser Welt häufig noch sehr ähnlich aussehen. Es gibt viele Nichtchristen, die leben, wenn wir so von außen drauf gucken, ein sehr vorbildliches Leben. Da kann es sogar vorkommen, dass manche Nichtchristen eben angenehmere Zeitgenossen sind als manche Christen. Aber wie bei diesen beiden Embryonen ist der Weg für beide vorgezeichnet. Die einen werden von Gott langsam, aber sicher und mit vielen Rückschlägen und mit viel auf die Nase fallen verwandelt in das Ebenbild von Christus. Sie werden eines Tages bei Gott sein mit einem perfekten, neuen, sündlosen Körper. Und die anderen, die verhärten sich immer weiter. Sie sind grundsätzlich gegen Gott eingestellt und verhärten sich dabei immer weiter. Es ist tatsächlich so, dass Gott in diese Welt auch eingreift und dass es seinem Eingreifen zu verdanken ist, dass Menschen, die Gott nicht kennen, in der Praxis häufig nicht so leben, wie Paulus das hier darstellt, dass wir sie nicht so erleben. Und das ist eine gute Nachricht, dass Gott das tut, sonst wäre das Zusammenleben auf dieser Erde ziemlich unmöglich. Aber die Tatsache, dass Gott hingeht und im Leben vieler Nichtchristen das Böse zurückhält, das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zielrichtung, in die Menschen ohne Gott gehen, genauso ist, wie Paulus das hier in den Versen 17 bis 19 darstellt. Ja, wie bei einem kleinen Embryo ist vieles noch unklar und noch nicht sichtbar, aber der Weg ist eben ganz klar vorgegeben. Und ich bin übrigens davon überzeugt, dass das einer der Gründe ist, warum die Hölle so ein schrecklicher Ort sein wird. Ja, dort existieren die Menschen, die in den Versen 17 bis 19 beschrieben sind, miteinander in einer Gemeinschaft, aber ohne dass Gott ihre Bosheit zurückhält. Und das wird im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle sein, weil die Menschen sich auch gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Und wenn wir jetzt als Christen darüber reden und darüber nachdenken, dann nicht als Menschen, die irgendwie von sich aus besser sind oder die es verdient haben, nicht so leben zu müssen, sondern als Menschen, die Gott in seiner großen Gnade aus diesem Leben rausgerissen hat. Wir hatten es nötig, dass Gott uns von solchen alten Menschen in seiner Gnade völlig unverdient zu neuen Menschen macht. Und wie er das getan hat, uns von diesen alten Menschen zu neuen Menschen zu machen, wie er das getan hat, uns von der Zielrichtung weit weg von Gott hin zu Gott zu bewegen. Darum geht es im zweiten Punkt. Mein zweiter Punkt, lebe nicht mehr als alter Mensch, weil du den neuen Menschen kennengelernt hast. Verse 20 bis 21. Wir haben in den Versen 17 bis 19 eine Liste von Dingen gelesen, die den alten Menschen ohne Gott charakterisieren. Ja, und Paulus sagt, diese Dinge sollen wir nicht mehr tun, so sollen wir nicht mehr leben. Und wenn man es jetzt so liest, würde man vielleicht erwarten, okay, als nächstes gibt uns Paulus jetzt eine Liste von Dingen, die wir stattdessen tun sollen, um neue Menschen zu werden. Aber Paulus tut das an der Stelle nicht. Es gibt eine Liste, wie wir praktisch leben sollen, die finden wir dann ab Vers 25 und das wird der Inhalt der nächsten Predigt sein. Aber jetzt kommt erstmal keine Liste. Ja, statt uns eine Liste zu geben von Dingen, wie wir jetzt konkret leben sollen, sagt er in Vers 20, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Die Frage ist, warum kommt jetzt Jesus ins Spiel? Und die Antwort ist, weil du dich nicht selbst verändern kannst. Du kannst nicht aus eigener Kraft dein altes Leben hinter dir lassen, wie Paulus es in den ersten drei Versen von unserem Abschnitt fordert. Natürlich sollst du es hinter dir lassen, aber es braucht eine Kraft, die dich so verändert, dass du dein altes Leben, den alten Menschen überhaupt hinter dir lassen kannst. Und diese Kraft ist eine Person, Jesus Christus. Paulus sagt hier, wenn du Christ bist, dann hast du Jesus kennengelernt als deinen persönlichen Retter und Erlöser. Und das hatte Paulus in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs ausführlich dargestellt. Da ist Gott der Vater, der diesen Plan gemacht hat, um die Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Und da ist Jesus, der in diese Welt gekommen ist, um diesen Plan durchzuziehen um für die Menschen zu sterben und wieder aufzuerstehen und um dadurch die Menschen einerseits mit sich selbst zu versöhnen, aber andererseits miteinander und sie zusammen in die Gemeinde zu stellen. Paulus schreibt in den ersten drei Kapiteln immer wieder, dass Christus jetzt unser Haupt ist und wir als Leib miteinander Gemeinschaft haben und mit ihm Gemeinschaft haben. Jesus ist unser Erlöser, aber Jesus ist noch viel mehr. Im Kolosserbrief schreibt Paulus über ihn, über Jesus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Erinnert ihr euch? Das Ebenbild? Zur Erinnerung, wir Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber wir haben das Ebenbild eben zerstört. Menschen ohne Gott laufen als ruinierte Ebenbilder durch diese Welt, völlig ziellos und vor allem machtlos, aus ihren Ruinen wieder strahlende Ebenbilder Gottes zu machen. Also sandte Gott das strahlende Ebenbild schlechthin in diese Welt, seinen eigenen Sohn. Und deswegen schreibt Paulus hier in Vers 20, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ja, die Betonung, die Paulus hier setzt zu den vorherigen Versen, ist, dass der Kontrast sehr deutlich wird zu den vorherigen Versen. Er sagt, so sieht das Leben eines Menschen aus, der Jesus nicht kennt. Das Leben eines Ebenbildes, das sich selbst ruiniert hat. Vers 17 bis 19, der alte Mensch. Aber ihr habt das wahre Ebenbild Gottes, Jesus Christus, kennengelernt. Vers 20. Und wie sieht das mit Jesus Christus jetzt konkret aus? Paulus sagt in Vers 20, wir gesehen haben, dass wir ihn, Jesus, kennengelernt haben. Das heißt, Jesus Christus, das wahre Ebenbild Gottes, ist der, den wir kennengelernt haben. Und dabei heißt Kennenlernen in der Bibel eben nicht einfach, dass wir nur ein paar Dinge über ihn erfahren und für richtig halten, sondern es bedeutet, dass wir ihn kennengelernt haben als unseren Bruder, als unseren Freund, als unseren Erlöser, als unseren König, der uns so geliebt hat, dass er lieber die schlimmsten möglichen Qualen auf sich genommen hat, als uns selbst in den ewigen Tod gehen zu sehen. Er ist der, den wir kennengelernt haben. Aber er ist nicht nur der, den wir kennengelernt haben, sondern er ist auch der, der uns etwas über sich beigebracht hat. Er ist unser Lehrer. In Vers 21 lesen wir, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt. Und dieser ganze Satz, ich finde, der ist nicht günstig übersetzt. Denn es klingt so, als wäre sich Paulus nicht so ganz sicher. Ja, so nach dem Motto, ja, also ihr habt Christus kennengelernt, wenn ihr denn ihn wirklich kennengelernt habt. Aber das meint er nicht. Paulus sagt hier, ihr habt ihn anders kennengelernt, Vers 20 und jetzt Vers 21, weil ihr ja wirklich ihn gehört habt. Hier steht übrigens auch nicht, auf ihn gehört habt, sondern hier steht einfach nur, weil ihr ihn gehört habt, weil ihr seine Stimme gehört habt. So haben wir ihn kennengelernt. Und wann hören wir Jesus? Wann hören wir seine Stimme? Jedes Mal dann, wenn wir in sein Wort reingucken, darin lesen oder wenn wir hier zusammenkommen und auf sein Wort hören. Ja, in jeder Predigt, die dem Wort Gottes entspricht, ist die Stimme und es ist das die Stimme und das Wort Gottes für dich. Ja, ich als Prediger bin nur der Überbringer von dem, was Jesus dir heute Morgen sagen möchte. Ja, und wenn dich mal jemand fragt, sag mal, was macht ihr eigentlich am Sonntag in der Gemeinde? Dann könnte man hier mit Vers 20 und 21 antworten, wir hören auf Jesus, wie er über Jesus spricht, damit wir ihn besser kennenlernen. Wir hören auf Jesus, wie er über Jesus spricht, um ihn dadurch besser kennenzulernen. Aber das ist immer noch nicht alles. In Vers 21, da ihr ihn wirklich gehört habt und jetzt weiter und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Jesus ist drittens auch der, in dem wir gelehrt werden. Er ist der, mit dem wir verbunden sind, wenn wir ihn kennenlernen. Er ist heute Morgen hier. Das heißt, wenn er uns lehrt über sich, dann nicht aus weiter Distanz, als jemand, den wir überhaupt nicht kennen, von dem wir uns jetzt mal anhören, wer er ist, sondern er lehrt uns dadurch, dass wir hier eine Gemeinschaft bilden miteinander und mit ihm. Das hat Paulus bisher im Epheserbrief ja wieder und wieder erklärt. Jesus lehrt uns über sich als Gemeinschaft, die wir miteinander und mit ihm verbunden sind. Er hat uns versprochen, mitten unter uns zu sein, wenn wir Gottesdienst feiern. Und deswegen können wir unser Bild aus den Versen 20 bis 21 erweitern. Er ist der, den wir kennenlernen, er ist der, der uns lehrt und er ist der, der dabei ganz eng mit uns verbunden ist. In unserem ganzen Leben, immer wenn wir in die Bibel gucken, aber ganz besonders im Gottesdienst, werden wir von Jesus, über Jesus gelehrt, während wir mit Jesus in einer ganz engen Beziehung stehen. Und das, was wir da hören, aus seinem Mund über ihn, das ist die Wahrheit. Den, den wir da kennenlernen, der ist die Wahrheit selbst. Am Ende von Vers 21 steht, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Ja, von all den tausenden Dingen, die in dieser Welt die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen, oder neben all diesen Gelehrten, die sagen, es gibt überhaupt keine Wahrheit mehr, sagt dir Jesus heute Morgen, es gibt eine Wahrheit und die Wahrheit bin ich. Und wenn wir jetzt unser eigenes Leben angucken als Christen, dann können wir über uns sagen, wir sind auch einst als ruinierte Ebenbilder Gottes durch diese Welt gelaufen, ziellos. Wir lebten weit weg von Gott und wir kannten Jesus entweder gar nicht oder nur irgendwie vom Hörensagen. Paulus schreibt über diesen Zustand im 2. Korintherbrief, die Ungläubigen sind die, denen der Teufel die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, dann heißt es über diesen Christus, welcher Gottes Ebenbild ist. Wir waren einst so als Christen, aber jetzt haben wir Jesus kennengelernt, das wahre Ebenbild Gottes. Und deswegen heißt mein zweiter Punkt heute Morgen auch, lebe als neuer Mensch, weil du den neuen Menschen, nämlich Jesus Christus, kennengelernt hast. Und nur darin, dass wir ihn kennengelernt haben und immer besser kennenlernen, liegt die Hoffnung, dass wir von alten Menschen zu neuen Menschen werden bzw. als solche leben können. Oder anders formuliert, nur in ihm liegt die Hoffnung, dass wir diese Ziellosigkeit, mit der wir sonst durchs Leben gehen würden, überwinden und von ruinierten Ebenbildern Gottes wieder zu strahlenden Ebenbildern Gottes werden. Und wie sieht das jetzt praktisch aus? Paulus erklärt uns das in den Versen 22 bis 24, also in den drei letzten Versen von unserem Abschnitt. Und er verwendet dabei ein Bild, das jeder von euch kennt. Es ist das Bild davon, sich Kleidung auszuziehen und wieder anzuziehen. Ich nehme mal an, das hat jeder von euch heute Morgen gemacht. Und jetzt im dritten Punkt werden wir sehen, was das mit unserem Leben als neue Menschen zu tun hat. Ein dritter Punkt, lebe nicht mehr als alter Mensch, weil du den neuen Menschen angezogen hast. Die Verse 22 bis 24. Ja, wir sind eng verbunden mit Jesus. Und was haben wir jetzt von ihm konkret gelernt? Er lehrt uns ja, wir haben das gesehen. Und Paulus schreibt es ab Vers 22. Ihr habt gelernt, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt oder ausgezogen habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Kurz zusammengefasst, Paulus sagt hier, dadurch, dass ihr Christus kennengelernt habt, habt ihr euren alten Menschen ausgezogen und ihr habt einen neuen Menschen angezogen. Und zur Erinnerung, der alte Mensch ist das, was wir waren, als wir Jesus noch nicht kannten. Der neue Mensch ist Jesus und wenn wir in einer Beziehung zu ihm leben, wenn wir wahren Glauben an ihn haben, dann sind wir auch neue Menschen. Nun ist die Frage, okay, wenn wir jetzt also neue Menschen bereits sind, warum sündigen wir dann immer noch? Sind wir jetzt bereits wirklich neue Menschen oder werden wir noch zu neuen Menschen? Und auf diese Frage, sind wir es schon oder werden wir es noch, gibt das gesamte Neue Testament und auch unser Abschnitt hier eine dreifache Antwort. Das Erste, was Paulus dazu sagt, ist ja. Es ist bereits passiert, wir sind schon neue Menschen. Seit dem Tag, an dem du Christ wurdest, bist du ein neuer Mensch. Übrigens ist es nicht wichtig, diesen Tag zu kennen. Ich rede manchmal mit einigen von euch, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind und die haben mir schon öfter gesagt, sie kennen diesen Tag nicht. Es ist nicht wichtig, diesen Tag zu kennen, es ist wichtig zu wissen, dass ich heute Christ bin. Andere von euch, die vielleicht nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, die können sich vielleicht ganz genau an diesen Tag erinnern. Was eben wichtig ist, dass du heute Christ bist. Und Paulus sagt hier, seitdem du Christ bist, bist du ein neuer Mensch. Ja, und das ist die erste der drei Antworten. Wir sehen das in unserem Abschnitt dadurch, dass das Ausziehen des alten Menschen und das Anziehen des neuen Menschen eindeutig in der Vergangenheit stehen. Vers 22 lesen wir, dass ihr, was den alten Menschen betrifft, den alten Menschen abgelegt habt. Vers 24, und den neuen Menschen angezogen habt. Und die erste Antwort, die wir geben, ist, jeder Christ ist ein neuer Mensch. Aber er ist eben wie so ein schwacher neuer Mensch, der sich einmal zu einem vollen neuen Menschen auswachsen wird. Der alte Mensch ist immer noch da. Er bestimmt nicht mehr unsere Lebensrichtung, aber er bestimmt immer noch oft unser Verhalten. Nämlich immer dann, wenn wir sündigen. Und deswegen ist es nicht einfach so, dass wir einmal in der Vergangenheit den alten Menschen aus und den neuen angezogen haben. Es ist so, dass wir jeden Tag immer wieder aufs Neue vom Heiligen Geist ausgerichtet werden müssen, entsprechend unserem neuen Menschen zu leben. Und deswegen ist die zweite Antwort auf die Frage, ist das in der Vergangenheit passiert oder passiert das jetzt noch? Jeder Christ muss als neuer Mensch täglich erneuert werden. Wir sehen das in Vers 23. Dagegen werden wir erneuert im Geist unserer Gesinnung. Ja, werden wir erneuert. Das ist Gegenwart. Das passiert jeden Tag aufs Neue. Das passiert jetzt gerade. Und auch hier gilt wieder, indem wir die enge Beziehung zu Jesus Christus, dem neuen Menschen, suchen. Nur so können wir Tag für Tag erneuert werden in unserem Denken, in unserem Herzen, in unserer gesamten Ausrichtung. Es gibt noch eine dritte Antwort. Ja, wir haben in der Vergangenheit den Alten ausgezogen, den Neuen angezogen. Wir werden erneuert in der Gegenwart. Und drittens bist du aufgerufen, täglich den alten Menschen abzulegen. Wisst ihr, hinter dem alten Menschen steht ja der Teufel und der Teufel ist äußerst gerissen. Du hast den alten Menschen ausgezogen. Er kann dich nicht mehr bestimmen. Er bestimmt nicht mehr, wer du bist. Aber trotzdem schleicht er sich von hinten an dich ran, setzt dich auf deine Schulter und versucht dich von deiner neuen Lebensrichtung abzubringen. Ja, Luther sagte mal sinngemäß, für einen Christen ist der alte Mensch ersäuft worden. Aber dummerweise kann er schwimmen. Und deswegen bist du aufgerufen, täglich den alten Menschen auszuziehen und den neuen anzuziehen. Und das sehen wir in unserem Abschnitt zum Beispiel ganz am Anfang. Wir haben bisher noch nicht so ausführlich drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. In Vers 17 schreibt Paulus, das sage und ich bezeuge ich nun in dem Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln. Paulus betont hier sehr stark unsere Verantwortung. Er sagt nicht nur, er bezeugt es, er sagt und bezeugt es und er tut das in dem Herrn. Es ist Paulus sehr wichtig, dass wir nicht mehr so leben, wie wir früher gelebt haben und wie jetzt noch unsere Umgebung lebt. Es ist Paulus sehr wichtig, dass wir unseren alten Menschen jeden Tag ausziehen und den neuen jeden Tag anziehen. Und Paulus wird dann in den Versen nach unserem Abschnitt, ab Vers 25, sehr konkret, was das bedeutet. Da gibt er uns verschiedene Bereiche unseres Lebens und sagt, das sollst du ausziehen. Und dafür das hier anziehen. Und wenn wir uns angucken, Vers 25, nur mal den Anfang vom nächsten Abschnitt, da beginnt er den Abschnitt auch mit diesem Bild wieder vom Anziehen und Ausziehen. Er sagt in Vers 25, darum legt die Lüge ab oder darum zieht die Lüge aus. Anders formuliert, zieht euren alten Menschen aus, der euch dazu bringt zu lügen und zieht etwas anderes dafür an. Wie sieht das Aussehen des alten Menschen und das Anziehen des neuen Menschen aus? Paulus gibt uns eine dreifache Antwort. Erstens, es ist passiert an dem Tag, als du Christ wurdest. Zweitens, es passiert jeden Tag, in dem Gott dich durch seinen Geist erneuert. Und drittens, es ruft dich zur Verantwortung, jeden Tag den alten Menschen auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen. Und damit haben wir auch eine Antwort auf die Frage, wirkt Gott das in unserem Leben oder sind wir dafür verantwortlich? Die Antwort lautet eindeutig sowohl als auch. Ich glaube, es gibt nämlich zwei Fehlentwicklungen im Christentum. Ja, bei biblischen Wahrheiten ist es ja häufig so, dass man irgendwie von zwei Seiten von diesem berühmten Pferd fallen kann. Und ich glaube, das trifft auch auf die Frage zu, wie wir den alten Menschen ausziehen sollen und den neuen Menschen anziehen sollen. Die eine falsche Seite, die sieht so aus. Man glaubt fest, dass Jesus einen gerettet hat. Am Kreuz hat Jesus für die Sünden bezahlt und jetzt bin ich ein Kind Gottes. Und dann sagt man sich, okay, jetzt bin ich ein Kind Gottes und ab jetzt fängt mein christliches Leben an. Und mein christliches Leben sieht so aus, dass von nun an ich verantwortlich bin, aus eigener Kraft ein Leben nach den Regeln des Christentums zu leben. Und da ist was Wahres dran. Richtig ist, dass wir tatsächlich Verantwortung haben, in unserem Leben für Jesus zu leben und nach seinen Geboten zu leben. Aber das Problem bei der Sichtweise ist, man glaubt es aus eigener Kraft schaffen zu müssen. Und dagegen sagt unser Abschnitt, du sollst die Verhaltensweisen des alten Menschen ausziehen, weil du den alten Menschen schon ausgezogen hast. Du sollst die Verhaltensweisen des neuen Menschen anziehen, weil der Heilige Geist in dir lebt und dich täglich erneuert. Und die andere Seite vom Pferd, die sieht so aus. Man sagt sich, Gott hat mir alles geschenkt, ich bin errettet. Und seit meiner Bekehrung bin ich auch ein neuer Mensch. Alles andere lasse ich eher mal so auf mich zukommen. Und richtig daran ist natürlich, dass tatsächlich Gott in mir wirkt, auch nachdem ich Christ geworden bin. Aber Paulus sagt in unserem Abschnitt, dass wir aktiv dagegen kämpfen sollen, dass der alte Mensch wieder Bedeutung in unserem Leben gewinnt. Wir sollen uns nicht ausruhen auf dem, was Christus getan hat, sondern wir sollen uns anstrengen, nicht mehr nach dem alten Menschen zu leben. Und was heißt dieses Ausziehen und dieses Anziehen jetzt für mein praktisches Leben? Wie gesagt, ich habe schon gesagt, konkrete Beispiele gucken wir uns nächste Woche in der Predigt an. Ab Vers 25 listet Paulus eine ganze Reihe auf. Aber trotzdem möchte ich euch zeigen, wie das, was wir heute gelernt haben, praktisch in eurem Leben wird. Vielleicht fühlst du dich manchmal unter der Last deiner Sünde erdrückt, gerade als Christ. Du fragst dich, kann eigentlich jemand, der so viel gesündigt hat wie ich heute oder wie ich in letzter Zeit, überhaupt ein Kind Gottes sein? Wenn du so denkst, vielleicht sogar heute Morgen, dann sagt Gott dir heute Morgen in seinem Wort ja. Ohne dein Zutun, allein durch den Glauben bist du ein Kind Gottes und du bist bereits ein neuer Mensch. Und du sollst heute, aber du kannst heute auch, ganz neu als neuer Mensch und entsprechend diesem neuen Menschen leben. Vielleicht bist du auf der anderen Seite aber jemand, der eher dazu neigt, sorglos durchs Leben zu gehen. Ich bin ja Christ, ist ja alles gut, ich komme ja in den Himmel. Aber wenn du ehrlich bist und einfach nur mal die letzte Woche anguckst, merkst du, mein Leben unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem meiner Umgebung. Und wenn es dir so geht, dann will Gott dich heute Morgen aufrütteln, dein Leben und deine Prioritäten einmal zu überdenken. Es kann nicht sein, dass du als neuer Mensch lebst wie der alte Mensch. Paulus sagt und bezeugt es vor dem Herrn, dass du anders leben sollst. So fängt er unseren Abschnitt an, Vers 17. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, wo das, was Paulus hier sagt, sehr praktisch wird. Wisst ihr, der Teufel ist unglaublich clever. Er ist viel schlauer als du. Und eine seiner Lieblingslügen geht so. Weißt du was? Dein Leben als alter Mensch, ich sag dir was, das bedeutet Freiheit. Wenn du als alter Mensch lebst, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst mitmachen bei allem, was so abgeht. Und das Leben als neuer Mensch, das ist echt langweilig. Ja, dann gibt es Gebote und du musst das und du darfst das nicht. Wenn du wirklich glücklich werden willst, dann lebe das Leben des alten Menschen. Kennst du solche Gedanken? Ja, wir als Christen würden sowas nie laut sagen. Aber solche Stimmen gibt es doch immer mal in unserem Kopf, oder? Wisst ihr, das ist eine der schlimmsten Lügen, die der Teufel uns einreden kann. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dass das eine Lüge ist, dann fragt doch mal Adam und Eva, wenn ihr sie fragen könntet. Nämlich fragt sie, ob sie im Paradies glücklicher waren oder nach dem Paradies, als sie in vollen Zügen nach ihrem alten Menschen leben durften. Auch denen hatte der Teufel erzählt, ihr werdet erst so richtig glücklich, wenn ihr gegen Gott rebelliert. Das hatten sie dann davon, dass sie dieser Lüge geglaubt haben. Oder denkt an Jesus, den neuen Menschen. Ja, er ist derzeit der glücklichste, erfüllteste Mensch in dieser gesamten Wirklichkeit. Und er ist der neue Mensch schlechthin. Weißt du, das Leben als alter Mensch führt über diese 4 Treppenstufen direkt ins Verderben. Aber wenn du den neuen Menschen kennst, dann bist du ein neuer Mensch und wirst gleichzeitig immer mehr zu einem neuen Menschen. Du warst einst ein ruiniertes Ebenbild Gottes. Aber du hast das wahre Ebenbild Gottes kennengelernt und er stellt das Ebenbild Gottes in dir wieder her. Und weißt du, das ist der einzige Weg, um wirkliche Erfüllung zu finden und das Leben zu leben, für das du gemacht wurdest. Es ist der einzige Weg, um das Ziel und den Sinn des Lebens auszuleben, weil wir genau dafür geschaffen wurden, neue Menschen zu sein. Der niederländische Philosoph Hans Rockmarker hat es einmal etwas provokativ formuliert. Er sagte, Jesus kam nicht, um uns zu Christen zu machen, sondern damit wir wirkliche Menschen werden. Und was er damit sagen will, ist, es ist nicht so, dass wir irgendwie als Menschen so alle so ganz normal waren und dann wollte Gott, dass einige von diesen ganz normalen Menschen irgendwie so super fromm werden und das sind dann die Christen. So ist es nicht. Sondern was Gott will, ist, dass wir Menschen als ruinierte Ebenbilder Gottes, Menschen, die an ihrer menschlichen Bestimmung vorbeilaufen, dass Gott uns wieder zu echten, sinnerfüllten Menschen machen möchte. Gott ist gekommen, Gott hat eingegriffen, um uns wieder zu wirklichen Menschen zu machen. Und wir sind dann Menschen, die dafür leben, wozu sie eben geschaffen wurden. Menschen, die nicht wie Nadeln sind, an denen man einen schweren Bilderrahmen aufhängt und die unter der Last zerbrechen. Gott möchte uns durch Jesus zu Menschen machen, die, wie es hier ganz am Ende von unserem Abschnitt in Vers 24 heißt, könnt noch mal reinschauen, wenn ihr möchtet, Gott entsprechend, oder wir könnten auch sagen, nach dem Bild Gottes geschaffen sind, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Klar ist, bis Jesus wiederkommt, bis wir einen neuen Körper bekommen, ist unser alter Mensch immer noch da. Und dieser alte Mensch macht uns das Leben schwer. Aber eines Tages werden wir endgültig seinem Bild gleichgestaltet werden. Wir werden herrliche Körper bekommen und wirklich vollkommene neue Menschen sein. Und bis dahin gilt für dich, für jeden Tag der Woche, in die du jetzt reingehst, und tatsächlich für alle Tage deines Lebens hier auf der Erde, du bist kein alter Mensch mehr. Du hast Jesus kennengelernt. Du bist ein neuer Mensch. Und deswegen lebe entsprechend. Amen.